Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte heute das Wort Gottes betrachten mit euch zusammen und ich fange mit zwei Stellen, einmal aus dem Neuen Testament und einmal aus dem Alten Testament. Es geht eigentlich um dieselbe Sache. Die erste Stelle lesen wir in Johannes 17, Vers 4. Johannes Kapitel 17, Vers 4. Da spricht Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Er sagt zum Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und die zweite Stelle lesen wir in 1. Samuel 15, Vers 22. Da spricht der Prophet Samuel zum Saul, nachdem dieser gesündigt hat oder ungehorsam getan hat. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit oder Acht geben ist besser als das Fett von Widern. Wir haben schon gemerkt, es geht heute um Gehorsam. Jesus hat nichts anderes in seinem hohen priesterlichen Gebet gesagt, wie ich habe Gehorsam geleitet, ich habe die Aufgabe, die mir anvertraut wurde, zu der ich gekommen bin, Gehorsam erfüllt. Und es geht heute um Gehorsam. Gehorsam, dieses Wort wird abgeleitet vom Gehör. Das heißt horchen, hinhören, das, was man gehört hat, auch ja, im Leben umzusetzen oder dem Folge zu leisten. Gehorsam bedeutet Unterordnung unter den Willen einer Autorität, das Befolgen eines Befehls, die Erfüllung einer Forderung oder etwas unterlassen, von dem man gewarnt wurde. Die Autorität kann verschieden aussehen. Es kann eine Person sein, eine Gemeinschaft, eine Idee, das eigene Gewissen und Gott. Wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir feststellen, dass ohne Gehorsam, ohne Unterordnung keine Gemeinschaft auf dieser Welt auf Dauer existieren kann. Jeden Tag leisten wir Gehorsam. Wenn morgens der Wecker klingelt, so leisten wir Gehorsam dem Wecker oder dem eigenen Gewissen, dass uns sagt, ey, du musst aufstehen, du musst zur Arbeit oder zur Schule. Also reagieren wir auf dieses Signal, auf Aufforderung aufzustehen. Wenn wir uns im Straßenverkehr befinden, so gehorchen die meisten doch von uns den Straßenregeln, der Verkehrsordnung. Also gehorchen wir. Wenn wir in der Schule sind, so gehorchen die meisten Kinder den Lehrern, mehr oder weniger. Wir müssen auf der Arbeit gehorchen, unsere Aufgabe, die uns anvertraut worden ist, für die wir bezahlt werden, ja, müssen wir ausführen. Das ist auch Gehorsam. Doch müssen wir feststellen, dass dieser Gehorsam immer mehr abbaut. Wenn wir die Gesellschaft betrachten, da werden die Kinder heute erzogen, die ja, mit ganz wenig Gehorsam. Wenn ich einmal darüber lese, was man alles Kindern erlauben sollte, dass man denen keine Grenzen setzt. Die sollen sich frei entfalten, die sollen sich tun und lassen wollen, was denen in den Sinn kommt. Und so wird Gehorsam nach und nach abgeschafft. Kinder wollen nicht Gehorsam lernen, weil es ja doch anstrengend ist. Wenn man Kinder fragt, weil ich gerne Gehorsam, wird wahrscheinlich keiner die Hand geben und sagen, ich bin gerne gehorsam. Und doch müssen sie es lernen. Wir müssen alle lernen. Ich muss sagen, ich wäre gern gehorsam, aber ich kann es aus eigener Kraft gar nicht. Und ich muss genauso lernen, auch mit fast 44 Jahren gehorsam zu sein. Der moderne Mensch versteht unter Gehorsam eine Art Sklaverei. Keiner möchte über sich jemanden haben, der etwas befiehlt. Jeder möchte sein Ding durchziehen. Oft heißt es, ich kann es nicht. Dabei heißt es eigentlich, ich will es nicht tun. Ich kann meinen Willen nicht ausleben. Ich kann mich nicht frei entfalten, wenn mir jemand in die Grenzen setzt. Oder keiner hat mir was zu sagen. Ich weiß selber alles besser. Ich weiß, was am besten für mich ist. Nur so sieht es in der Welt aus. Aber leider müssen wir auch sagen, dass dieser Ungehorsam oder das Fehlen von Gehorsam auch von der Tür der Gemeinde nicht Halt macht. Auch wir als Kinder Gottes sind oft ungehorsam. Wir lassen uns anstecken von den schlechten Beispielen, die wir sehen. Auch wir sind oft eigensinnig oder störrisch. Wir widersetzen uns den Eltern, Vorgesetzten, auch der Regierung, auch der Gemeinde, auch dem Gott. Und was sagt die Bibel uns über den Gehorsam? Schon auf der ersten Seite in der Bibel, auf dem 1. Mose 2, Vers 16 und 17, gibt Gott dem ersten Menschen, dem Adam, einen Befehl oder eine Anweisung. Von allen Bäumen kannst du essen, aber von diesem einen Baum sollst du nicht essen. Denn sobald du davon essen wirst, wirst du gewisslich sterben. Nun, Adam hat gemeint, er weiß es besser. Er hat sich verführen lassen durch die Schlange. Und beide haben den Tod erlebt. Diesen Tod, den sehen wir bis heute. Das ist die Folge des Ungehorsams. Noah ist ganz andere Mensch, er hat Gehorsam geleistet. Gott hat ihm Auftrag gegeben, als die Sünde fortgeschritten war und Gott beschlossen hatte, die Erde zu vernichten. Er hat zu ihm gesagt, bau eine Arche, denn es wird regnen. Noah könnte genauso reagieren wie Adam und sagt, Regen, kenne ich nicht, habe noch nie geregnet. Aber er war gehorsam und hat es getan. Wir lesen von ihm, er hat genau nach Gottes Anweisung gearbeitet. So wie es Gott gesagt hat, hat er genau nach dieser Anweisung die Arche gebaut und das wurde ihm zur Rettung. Er durfte als einer der wenigen diese Sintflut, dieses Regen, Überschwemmung überleben. Auch Abraham ist ein gutes Beispiel von uns. Er wurde von Gott aufgefordert, eine Reise anzutreten. Ist für uns nichts Neues, ja? Aber für Abraham war es besonders. Geh hin, ich will dir zeigen. Abraham hatte nicht gewusst, wohin. Und Abraham musste gehorsam oder Gott vertrauen. Und er ging. Er wusste nicht, dauert meine Reise 2 Tage, dauert meine Reise 2 Monate, vielleicht 2 Jahre oder 20 Jahre. Er ging einfach hin. Gott fordert von uns also Gehorsam durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Und wir dürfen oder wir müssen uns entscheiden. Wollen wir gehorsam sein oder wollen wir ungehorsam sein? In Hebräer 11, Vers 16 lesen wir, ohne Glauben oder ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Man könnte sagen, ohne Gehorsam ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir lesen 2. Mose 19. Verse 5 und 6, da spricht Gott zu dem Volke Israel, 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Wenn ihr nur wirklich meine Stimme Gehör schenkt und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollte von allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Wenn ihr mir gehorcht, werdet ein Auserwähltes, ein besonderes Volk sein. Gehorsam bringt Segen. Und Gehorsam bringt Fluch und letztendlich Tod. Jeremia 7, es kommen jetzt mehrere Stellen, wo wir von Gehorsam oder Ungehorsam lesen. Jeremia 7, Vers 23. Da spricht Gott: Gehorcht meine Stimme, so will ihr euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Und wandelt auf den ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohl ergehe. Wir sehen, auch hier knöpft Gott das Wohlergehen des Volkes. Hier das leibliche Wohlergehen des Volkes an Gehorsam. Aber aus diesem Prinzip können wir genauso zu uns ableiten oder auf uns ableiten, wenn wir Gott gehorsam sind, so wird es uns im geistlichen Leben wohlergehen. So wird er uns bewahren, so wird er mit uns sein. 5. Mose 11. Lesen wir. Da lesen wir von, oder da ist ein Abschnitt von Kapitel 11, von Vers 18 bis 25. Lesen Vers 18. So nehmt nun euch diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand. Und sie sollen zu Erinnerungszeichen über eure Augen sein. Und ihr sollt eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf den Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, damit du und deine Kinder lange leben in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass es ihnen geben werde, solange der Himmel und die Erde steht. Gehorsam müssen wir weitergeben. Es reicht nicht, wenn wir Gehorsam gelernt haben, wir müssen Gehorsam weitergeben, damit die nachkommende Generation, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, auch unsere Umgebung, es lernt und praktiziert. In Jesaja 42 lesen wir von den Folgen des Ungehorsams. Jesaja 42, Vers 24. Da spricht Gott zu dem Volk: Wer übergab Jakob zum Raub und Israel zu den Plündern? Ist es nicht der Herr, gegen den wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und sein Gesetz. Und seinem Gesetz waren sie nicht gehorsam. Wir sehen, der Ungehorsam bleibt nicht unbestraft. Irgendwann mal wird das uns einholen. Es muss nicht gleich sein, es wird aber nicht ohne Strafe bleiben. Römer 6, Vers 16, da sagt Paulus: Du bist der Sklave dessen, dem du gehorsam bist, sage ich mit meinen Worten. Wenn du Gott gehorsam bist, bist du sein Sklave. Wenn du Gott ungehorsam bist, bist du Sklave des Teufels oder des Satans. Die Bibel warnt uns auch von Folgen des Ungehorsams. Und Jesus spricht selber in seinem Wort, in Lukas zum Beispiel, 11, Vers 28, sagt Jesus: Glückselig, die das hören und bewahren das Wort. Glückselig, die hören und bewahren. Oder glückselig, die gehorsam sind, die das, was sie gehört haben, umsetzen. Jakobus 1, Vers 25, da lesen wir: Glückselig wird jeder sein in seinem Tun, wenn er gehorsam ist, wenn das tut, was Gott von ihm verlangt. Zum Volk Israel hat Gott gesagt: Willig und gehorsam, so sollt ihr das Land, das Gute vom Land essen. Wenn ihr gehorsam seid, sein werdet, wenn ihr mir folgt, wenn ihr meine Gebote befolgt, so wird es auch gut gehen. Wenn wir ungehorsam sind, so sind wir dem Tod ausgesetzt. Wir lesen im Alten Testament, nach Ungehorsam kamen Kriege, Vernichtung, Verschleppung. In 5. Mose 28, von Verse 15 bis 68, ist ein schrecklicher Katalog der Vernichtung. Ihr müsst mal lesen, was das Volk Israel alles erwartet hat, wenn sie nicht gehorsam waren. Kriege, Missernten, Krankheiten. Sie haben ganz genau gewusst, was ihnen bevorsteht, wenn sie nicht gehorsam sind. Und letztendlich lesen wir in der Offenbarung, dass jeder, der Gott nicht gehorsam ist, im ewigen Tod leben wird oder erleiden wird. Gott fordert von uns Gehorsam, weil er unser Gott ist und weil er das Beste für uns will. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, müssen wir die Folgen tragen. Und dieser Gehorsam oder Gehorsam sieht in unserem Leben manchmal verschieden aus. Es gibt verschiedene Gesichter des Ungehorsams. Ich habe drei Personen aus der Bibel, aus dem Alten Testament rausgesucht, wo wir uns prüfen sollten und vielleicht feststellen werden, dass auch wir ja, in diesen Personen zu sehen sind oder unser Handeln oder unser Tun ihnen gleicht. Wenn nicht hundertprozentig, dann zumindest teilweise. Und die erste Person ist der Prophet Jona. Wenn wir das Buch Jona lesen, das ist interessant, wie Jona reagiert. Gott spricht zu Jona: Jona, steh auf und geh nach Ninive. Geh nach Ninive, denn ich habe beschlossen, sie zu vernichten. Was macht Jona? Er steht auf und geht. Er widerspricht nicht, er meckert nicht und sagt nicht: ja, Gott, das sind doch Heiden, die gegen uns sind, die uns nach dem Leben trachten. Er steht auf und geht. Aber er geht in falsche Richtung. Anstatt nach Ninive geht er weg. Er widersetzt sich ganz bewusst der Aufgabe oder dem Befehl Gottes, nach Ninive zu gehen. Er geht in den Hafen, bezahlt seine Fahrkarte und fährt weg. Weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber sein Handeln zeugt nicht von Gehorsam. Und Gott lässt es sich mit sich nicht geschehen. Jona ist ein Prophet des Herrn und Gott hat Mittel, ihn aufzuhalten, auch ihn zu überzeugen, ihn zum Gehorsam zu zwingen. Dieses Schiff gerät in einen Sturm. Das war bestimmt kein einfacher Sturm. Denn wir lesen, dass die Menschen oder die Seeleute, die haben alles versucht, um am Leben zu bleiben. Sie haben Sachen rausgeworfen aus dem Schiff, um es leichter zu machen. Aber es wurde immer schlimmer. Was macht Jona? Der ist so abgebrüht, wie wir auch manchmal sind. Er macht sich keine Gedanken. Er geht runter in das Schiff und legt sich schlafen. Er lässt sich schlafen und schläft. Seine Fahrmannschaft oder seine Schiffbesatzung, die kämpfen ums Leben und der schläft einfach. Dann kommt der Kapitän und sagt: Hey, was ist mit dir los? Stimmt, ist es aufgefallen? Was ist mit dir los? Was machst du hier? Sagt: Ja, ich bin der Prophet des Herrn. Ich bin Israelit, ein Hebräer und ich ehre den Gott. Wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das muss doch wie ein Hohn sein. Ich ehre den Gott. Und er hat erzählt, dass er Auftrag bekommen hat, nach Ninive zu gehen. Er sagt, ich ehre den Gott, aber ich hau ab. Ich gehe in die falsche Richtung. Sein Handeln hat ganz gewiss oder ganz klar seinen Worten widersprochen. Und dann sagt er zu denen: Wirft mich raus. Wirft mich raus, dann wird euch gut gehen. Und dieser ungläubige Mann oder diese ungläubige Mannschaft, die haben Angst, die haben Gottesfurcht, die in diesem Moment dem Jona gefällt hat, die haben Gottesfurcht oder Angst, den Jonas einfach aus dem Schiff rauszuschmeißen, weil sie befürchten, dass noch eine größere Strafe bekommt. Aber Jona überredet sie und sie werfen ihn ins Wasser und das Meer beruhigt sich. Wir kennen die Geschichte. Jona musste 3 Tage im Bauch eines Fisches sein. 3 Tage voller Ekel, voller Dreck, voller Erniedrigung. Bis er es gemerkt hat, dass er gegen Gott gesündigt hat. Bis er zu Gott geschrien hat und Buße getan hat. Gott hat sich über ihn erbarmt und der Fisch hat ihn rausgespuckt. Wir lesen aber weiter, dass er eigentlich durch diese Begebenheit nicht viel gelernt hat oder nicht arg viel gelernt hat. Er ging nach Nineveh, aber trotzdem war sein Herz nicht bei der Sache. Er gönnte diesem Volk keine Rettung. Er hadete mit Gott, dass Gott sie errettet hat. Er war gehorsam, aber gehorsam, weil er wahrscheinlich Angst bekommen hat. Er wollte nicht nochmal vom Fisch verschluckt werden oder sonstige Sachen. Sind wir nicht manchmal wie Jona, dass wir abhauen, wenn Gott uns seine Aufgabe anvertraut? Die Aufgabe für Jona war nicht leicht. Es war ein verhasstes Volk, von Israeliten verhasst. Es waren Feinde und Gegner Israels. Und für sie sollte Jona predigen und sie zu Buße leiten. Aber so war eben dieser Befehl, nach Ninive zu gehen. Und es stand nicht zur Debatte und Gott wollte nicht diskutieren, lohnt es sich nicht. Auch wir müssen manchmal tiefe Wege gehen, wenn wir ungehorsam sind. Denn Gott holt uns zurück als seine Kinder. Er lässt uns nicht einfach so ins offene Messer laufen oder er duldet auch nicht den Ungehorsam. Eine zweite Person, die ich mit euch betrachten werde, ist ein falscher Prophet. Nun, wir sind keine falschen Propheten, aber das Handeln dieses Mannes kann sich in unserem Handeln widerspiegeln. Es ist der Prophet Bileam. Wir lesen im 4. Mose 22 seine Geschichte. Das Volk Israel sollte verflucht werden. Und Bileam bekommt eine hohe Abordnung vom König Moabiter, von der Moabiter. Er bekommt viel Lohn oder bekommt viele Geschenke und weiß den Auftrag, er soll kommen und das Volk verfluchen. Denn dieser König hat erkannt, das Volk ist gesegnet, das Volk ist siegreich, hat um sein Leben Angst gehabt. Bileam wird ganz, ganz aufgeregt, wenn er wahrscheinlich diesen Lohn gesehen hat und sagt, ja okay, bleibt bei mir, das ist eine Abordnung. Morgen werde ich euch sagen, was der Herr zu mir gesprochen hat. Das war gar nicht sein Herr. Er hat gar nicht an ihn geglaubt. Er war ein Zauberer und der falsche Prophet. Aber er hat ihn gekannt. Und Gott kommt zu ihm in der Nacht und sagt, tu es nicht, gehe nicht hin, denn dieses Volk ist gesegnet. Tu es nicht. Der Bileam steht morgens auf und sagt, Leute, tut mir leid, ihr könnt gehen, ich kann es nicht. Gott hat mir verboten, geht nicht. Sie waren ganz gewiss nicht begeistert, aber sie gingen. Was macht der König? Der macht noch mehr Geschenke, viel mehr Geschenke und schickt wieder hin. Kommt wieder zum Bileam. Und obwohl er weiß, dass Gott ihm verboten hat, oder Gott ihm geboten hat, nicht mit ihnen zu gehen und nicht das Volk zu verfluchen, er sagt jetzt ihnen, bleibt über Nacht, ich rede mit Gott. Und nach dem, ich verhandle mal, vielleicht überstimme ich Gott. Er war so verblendet von diesem Reichtum, dass sie ihn geboten haben, und er war bestimmt nicht arm als Zauberer. Nur war er verblendet. Letztendlich erlaubt Gott ihm zu gehen. Er erlaubt ihm zu gehen und sagt, du geh hin, aber du wirst das sagen, was ich dir im Mund legen werde. Und er geht hin. Trotz des besseren Wissens, dass der gegen Gottes Willen handelt, geht er hin. Er bezahlt fast mit dem Leben seinen Ungehorsam, gibt ihm Zeit. Er geht hin. Gott lässt ein Tier sprechen zu ihm. Selbst da oder spätestens da muss dem Licht aufgehen, dass er ganz gewiss gegen den Willen Gottes handelt. Aber nein, das Gold und die Ehre, die ihm versprochen wurde, waren in seinen Augen so groß, dass er seinen Verstand abgeschaltet hat und auf das fixiert war. Reichtum, Ehre, Ruhm, Ansehen machen uns blind, oft für den Gehorsam. Wenn es uns so gut geht, wenn wir uns etwas auf uns einbilden, so macht es uns schwer, auf Gottes Stimme zu hören und seinen Ratschluss oder seinen Aufgaben zu folgen. Manchmal benehmen wir uns wie Biliam oder wie kleine Kinder. Ja? Wir wissen oder die Kinder wissen oft, was die Eltern nicht wollen oder was nicht erlauben. Aber die bestürmen so lange die Kinder oder die Eltern, bis die Eltern genervt aufgeben und sagen, ach, mach doch. Oder versuchen, ja, zu verhandeln. Ja, wenn das nicht bekommen, dann bekommen das. Wir wollen um jeden Preis etwas erlernen, was uns nicht gegeben ist oder vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt gegeben ist. Die dritte Person, da sieht der Gehorsam so halbfertig aus, oder halber Gehorsam, die die Person ausübt. Das ist der König Saul. In 1. Samuel 15, den wir gelesen haben, bekommt er den Auftrag, den Amalek zu vernichten. Amalek hat vor vielen Jahren das Volk Israel gehindert am Durchzug. Deswegen musste das Volk Israel umleiten gehen. Und deswegen hat Gott gesagt, Saul soll diesen Volk vernichten. Er soll den König töten, er soll alle Menschen töten. Er soll das ganze Volk, den Bann, oder das ganze Land, die ganze Stadt, den Bann unterwerfen. Jeder musste sterben. Vieh, Mensch, alles musste vernichtet werden. Und was macht der Saul? Der geht hin und vernichtet die Menschen, bis auf den König. Er vernichtet zum Teil das Vieh. Er ist nur teilweise gehorsam. Und kommt zurück, hat das beste Vieh behalten. Und nun wird er vom Saul angesprochen. Was hast du getan? Was sagt der Saul? Ja, das Volk wollte, dass das beste Vieh zurückgehalten wird, damit wir es opfern können. Hat denn Gott nicht gesagt, du sollst alles vernichten? Hat Gott irgendwas vom Opfer gesagt, vom besten Vieh, was da übrig bleiben sollte? Nein, ganz gewiss nicht. Doch auch Saul wollte geehrt werden. Wir lesen diese Geschichte, dass Saul sich an Samuel geklammert hat und gesagt, ich habe gesündigt, aber er, du mich vor dem Volk. Es sieht zwar schlecht aus, dass ich gegen Gott gesündigt habe, aber die Menschen sollen sehen, dass ich geehrt werde. Komm, ich will anbeten. Anstatt Buße zu tun über seinen Ungehorsam, hat er auf seine Ehre beharrt. Er wollte nicht dumm dastehen oder nicht beschämt dastehen vor dem Priester oder vor dem Samuel und vor dem Volk und dann erkennen, ich habe gesündigt, nein, ehre du mich vor dem Volk. Er hielt sich am Zipfel, das abgerissen wurde. Und Samuel sagte ihm, so wie der Zipfel abgerissen wurde, an meinem Kleid oder an meinem Gewand, so wird das Volk oder so wird Gott das Königreich von dir wegreißen. Gott sagt, Ungehorsam ist gleiche Sünde wie Wahrsagerei und Götzendienst. Und darauf stand die Todesstrafe. Da steht immer noch die Todesstrafe. Ist das nicht auch bei uns oft so, dass wir nur halben Gehorsam leisten? Viele grobe Sünden haben wir gelassen, weil sie so sichtbar sind und weil sie uns im schlechten Licht dastehen lassen. Aber es gibt so in jedem von uns, denke ich, unsere Lieblingssünden, so nicht sichtbar, nicht sofort vielleicht sichtbar. Und wir können oder wollen uns von denen nicht trennen. Ja, wir können nicht, wir wollen nicht, weil sie uns lieb geworden sind, weil es vielleicht Spaß macht, Freude macht. Doch wenn wir diese Sünde nicht aus unserem Leben schaffen, so muss es Gott tun. Und wenn ich euch frage, möchte jemand so einen Weg gehen wie Jona? Bestimmt nicht angenehm. Warum nicht gleich lassen? Warum nicht sich los davon machen? Natürlich können wir es nicht aus eigener Kraft. Aber wir haben einen Herrn an unserer Seite, unseren Gott, und der wird uns nicht abschlagen, wenn wir ihn bitten, uns frei zu machen, wenn wir ihn bitten, um Kraft, um loszulassen. Wenn wir in Sünde leben, so hat unser Dienst für den Herrn an der Gemeinde absolut keinen Wert. Denn wir haben gelesen, Gehorsam ist besser als Opfer. Wir können viel opfern, wir können uns aufopfern, voll und ganz in der Gemeinde aufreiben. Wenn es eine unbereinigte Sünde oder eine Ungehorsam in unserem Leben ist, wo wir tolerieren, dann hat es überhaupt keinen Wert. Unser Gehorsam soll vom Herzen kommen. Er soll nicht so gehorsam sein wie bei Jona, als er ausgespuckt wurde. Und wahrscheinlich hat er Angst gehabt und ging, in Ninive weiter zu predigen. Er soll vom Herzen kommen. Er soll unsere Lebenseinstellung werden. Natürlich werden wir nie schaffen, dass wir vollkommen gehorsam hier auf dieser Erde leben. Aber es soll unser Ziel sein. Ich will Gott gehorsam sein, weil er es ihn ehrt. Weil ich erkannt habe, dass das Beste ist, was er für mich vorbereitet hat. Gott verlangt von uns eine Bereitwilligkeit. Er möchte mit uns nicht diskutieren über seine Aufträge, die er uns gibt. Er möchte uns nicht überzeugen. Er erwartet von uns, dass wir gehen. Wenn er sagt, steh auf und geh, dann geh. Und mecker nicht und verhandle nicht. Gehorsam ohne Vorbehalt. Ich tue es das, wenn ich das bekomme. Er möchte von uns einen unbeirrbaren Gehorsam. Nicht, dass wir unterwegs sind, unser Auftrag, uns anders überlegen und sagen, ah, die Zeichen haben sich geändert, die Umstände haben sich geändert. Nein, ganz entschieden. Angefangen und weiterführen. Philipper 2, Vers 12, da schreibt der Paulus an die Philipper, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid. Beständigkeit. Nicht am Sonntag, nicht an einem Tag, an einem einzigen Tag, nicht wenn es mir passt, wenn ich gute Laune habe, nicht wenn der Auftrag Freude verspricht oder Erfüllung, sondern immer zu 100% vollkommen beständig. Wir sollen danach streben, so zu werden, wie unser Herr gewesen ist. Das soll unser Charaktermerkmal werden. Der Gehorsam soll unser Charaktermerkmal werden. In 1. Petrus lesen wir, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an. Jeder soll diesen Gehorsam sehen und erkennen. in uns als Kinder Gottes. Dieser Gehorsam soll uns in Fleisch und Blut übergehen. Das soll für jeden sichtbar werden. Denn durch diesen Gehorsam ehren wir unseren Gott. Jesus sagt in seinem hohen priesterlichen Gebet: Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Was war die Verherrlichung? Er hat das, was Gott aufgetragen hat, getan. Es war für ihn nicht leicht. Als er im Garten Gethsemane gelitten hat, hat er gebetet: Vater, wenn es möglich ist, dann soll dieser Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht wie ich will, sondern dein Wille geschehe. Johannes 6 spricht Jesus: Ich bin gekommen, nicht meinen Willen zu tun, sondern Willen dessen, der mich gesandt hat. Auch gehorsam, ohne Wenn und Aber. Johannes 5,30: Denn ich suche nicht meinen Willen. Jesus hat seinen Willen, der ganz gewiss ohne Sünde war, dem Willen des Vaters unterstellt. Er hat den Auftrag ganz genau aufgenommen. Er hat sich vorgenommen, ihn ganz genau zu erfüllen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet. Es ist das beste Beispiel, dem wir folgen können. Das ist es erstrebenswert, danach zu streben und zu leben. Denn wenn wir unser Vater verherrlichen werden, durch unser Leben, durch unser Tun, wird auch der Vater uns einmal verherrlichen. Es gibt viele Leute oder viele Menschen, viele Bilder in der Bibel, von denen wir lernen können, was Gehorsam heißt, wo wir sehen können, dass der Herr Wunder tut, dass der Herr belohnt. Abraham wurde zum geistlichen Vater für jeden Gläubigen. Er wurde gehorsam, obwohl er nicht wusste, auf was er für ihn zukommt. Die drei Freunde aus Daniel, die wurden mit dem Leben beschenkt, obwohl sie ganz genau wussten, dass sie wahrscheinlich sterben müssten. Gott hat sich hier erbarmt und hat seine Allmacht, seine Herrlichkeit gezeigt. Daniel durfte auch die Frucht oder die Folgen des Gehorsams genießen. Und wenn wir gehorsam sind und uns vielleicht nicht so gut geht, oder nicht so gut ergeht wie Daniel oder die drei Freunde im Feuer offen, wenn wir unser Leben lassen müssen, wie es Jesus getan hat, dann werden wir spätestens im Himmel in seiner Gegenwart dafür belohnt werden. Auch wir sollen danach trachten, mit unserem Gehorsam unseren Vater, unseren Herrn Jesus zu verherrlichen. Der Herr wird uns helfen, der wird uns nicht alleine sein. Jesus hat versprochen, dass er gegangen ist: Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, wir haben den, der es uns vorgelebt hat, den Gehorsam perfekt ausgelebt hat, auf unserer Seite und an unserer Seite. Und mit seiner Kraft können wir und werden wir Gehorsam lernen. Ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir auch mit Jesus sagen können: Ich habe deinen Namen verherrlicht. Ich habe diese Aufgabe, die du mir gegeben hast, nach bestem Willen und dem Gehorsam ausgeführt. Amen.